Das Attentat von Oslo, der Doppelanschlag, kann man denn nach den ersten Informationen, die man hat, auch nach dem, was man vom Manifest weiß, von einem christlich motivierten Anschlag sprechen?
Diese Vokabel benutzt der Attentäter, um sein perfides und brutales, makabres Tun zu rechtfertigen. Wenn wir mal eine Auflistung machen, so haben wir ja Fundamentalisten in allen großen Religionen, ob im Christentum, ob im Judentum oder auch im Islam. Was eigentlich hier neu ist in der Bewertung solcher extremistischer Anschläge, ist die ungeheure Dimension und die Taktik, die jetzt der Attentäter an den Tag gelegt hat. Das führte ja auch zunächst dazu, dass man von militanten Islamisten die Bilder von ungeheurer Zerstörungswucht in der Stadt Oslo kannte. Dann drehte sich plötzlich auch die Analyse, als dann bekannt wurde, dass der Attentäter wohl ein Einzeltäter ist, der auf der Ferieninsel dann die Jugendlichen und Kinder ermordete.
Sind es bewusste Anleihen, die der Attentäter sich genommen hat von den in den vergangenen Jahren verübten Anschlägen?
Ich gehe davon aus, dass er die großen Anschläge, besonders die Anschläge von militanten Islamisten, aber besonders auch den Anschlag vom Jahr 1995 in Oklahoma City, wo ein amerikanischer Rechtsnationalist 198 Menschen tötete, ausführlich studiert hat, auch die Anschläge 2004 in Madrid und 2005 in London. Das hat er genau kalkuliert, die Dimension. Er wusste anscheinend auch, wie viele Mengen Sprengstoff erforderlich waren, um jetzt die immense Zerstörung im Zentrum Oslos anzurichten. Was dann auf der Ferieninsel passierte, ist die Vollendung seiner hasserfüllten und wahnhaften Tat.
Sie sagen eine wahnhafte Tat. Ist es denn ein einzelner kranker Irrer oder ist das Motiv, ist das Manifest wirklich ernst zu nehmen?
Es ist sicherlich die Haltung des Mannes ernst zu nehmen, der sich ja über Jahre in diesen Wahn, jetzt als Retter sich zu profilieren, als Heilsbringer für die Gesellschaft, auch für eine christliche Gesellschaft, wie er in dem Manifest sagt, sozusagen als Vorkämpfer, als Kreuzritter gegen Marxismus, den Multikulti-Wahn, wie er ja schreibt, und die Islamisierung Europas. Also er sieht sich in seinem Profil, wie ich es deute, als der Heilsbringer, der sozusagen ja auch noch für seine Tat gelobt werden will. Das deutet ja darauf hin, dass er sich nicht so zur Wehr setzt, dass die Polizei ihn erschießen musste. Er hat auch keinen Suizid begangen. Und das ist eigentlich das Besondere. Und hier liegt eben der Unterschied zu dem, Anführung bitte, normalen Amokläufer, der sich ja am Ende dann umbringt. Dieser, nehmen wir den Begriff weiter, Amokläufer hat den großen Unterschied, dass er seine Tat sehen will, er will sich an der Tat erfreuen und er will die Tat erleben. Sonst hätte er sich wahrscheinlich nicht widerstandslos festnehmen lassen.
Er selbst spricht von christlich motiviertem Terrorismus. Er ist aber bekannt als Vertreter der neuen rechtsradikalen Szene in Skandinavien. Wurde Terrorismus aus dieser Ecke in den letzten Jahren unterschätzt? Vielleicht auch die Verbindung zu Deutschland?
Ob er unterschätzt wurde, davon gehe ich, was Deutschland betrifft, wohl nicht aus. Wir haben in Skandinavien eine bekannte, sehr brutale und radikale, gewaltbereite rechte Szene. Im Vergleich zu Norwegen ist die Szene besonders in Schweden sehr gewaltbereit. Möglicherweise hat man allerdings die rechte Szene in Norwegen unterschätzt. Gleichwohl hat es in der Vergangenheit dort Anschläge gegeben, aber einen Anschlag dieser Tat, dieser Perfidie, wie sie jetzt ausgeführt wurde, hatte wohl keiner auf der Rechnung. Was Deutschland betrifft, so wird jetzt intensiv nach Spuren zum Attentäter gesucht. Da wird man kaum fündig werden, denn der Attentäter war zwar dem rechtsnationalen, fanatischen Spektrum zugetan, er war aber nicht in einer rechtsradikalen Gruppe als Mitglied aktiv. Das heißt also, dass die bekannten rechts radikalen narzisstischen Gruppen in Skandinavien ihm nicht rechts genug, nicht brutal genug, nicht konsequent genug in ihrem Tun erschienen.
In seinem Manifest nennt er auch namentlich Angela Merkel. Sie sagten schon, man sucht in Deutschland nach Spuren. Wäre denn so ein Attentat in Deutschland zu verhindern?
Sie können eine solche Tat, die so vorbereitet wird, grundsätzlich nicht verhindern, wenn der Täter nicht zuvor auf den Radarschirmen der Sicherheitsbehörden auftaucht. Wenn wir von einem Profil ausgehen, das sich im stillen Kämmerlein selbst radikalisiert und diese Tat plant. Man kannte ihn ja nicht, von daher greift hier wohl die Definition, der Täter kam aus dem Nichts. Ob eine solche Tat in Deutschland in dieser Dimension zu verhindern wäre, das muss doch mit Skepsis betrachtet werden. Ich glaube eher nein. Denn gegen den radikalen, fanatisierten, wie gesagt, sich selbst radikalisierenden Einzeltäter haben sie wenig Chancen. Was wichtig ist, dass die Polizei in Deutschland, die Sicherheitsbehörden, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung endlich bekommt. Denn es gibt ja immer wieder Spuren, besonders heute im Internet, in Facebook, in Twitter, Meldungen, wo durchaus radikales Gedankengut eben zu finden ist und jede radikale Äußerung, so abstrus, so wirr sie vielleicht Außenstehenden erscheinen mag, kann für die Polizei ein wichtiges Indiz sein, dass hier eine größere Aktion geplant ist. Aber noch einmal, eine Dimension dieser Art, einen Anschlag, der sich so darstellt wie jetzt in Norwegen, den können Sie in einer freien, offenen Gesellschaft so gut wie nicht verhindern. Denn das ist eben das Risiko, was wir gesellschaftspolitisch zu tragen haben, dass wir durchaus in unserer gesellschaftlichen Offenheit einem potenziellen Täter Weichteile anbieten, in die er hineinstoßen kann.
Eine Frage, die fast in Richtung Psychoanalyse geht. Die Bestseller-Romane, die Bestseller-Krimis von Stieg Larsson, dem schwedischen Autor, und das, was man jetzt über die Enthüllungen, über die Untersuchungen nach dem Attentat liest, sie ähneln sich doch sehr. Was war zuerst? Das Manifest, das Anders B. oder die Kriminalromane von Stieg Larsson?
Das müssen die weiteren Untersuchungen ergeben. Auch das psychologische Profil des Täters, was ja jetzt mehr und mehr zutage tritt, was mehr und mehr enthüllt wird, von woher er seine Impulse bekommen hat. Offensichtlich ist es ein bodenloser Hass auf die norwegische Gesellschaft, auf die Regierung, auf die Sozialdemokratie, die ja für alles verantwortlich gemacht wird vom Täter, auch in seinem Manifest. Und vor allen Dingen, von daher ist ja auch die Stoßrichtung, das sozialdemokratische Jugendlager, Ferienlager, was er angegriffen hat, zu erklären. Also es ist schwierig, jetzt zu fragen oder zu spekulieren, wie weit Kriminalromane und irgendwelche Vorlagen ihn inspiriert hat. Grundsätzlich kann man nie ausschließen, dass Terroristen, Attentäter Vorbilder haben, möglicherweise auch aus Science-Fiction-Romanen.